Für die Predigtreihe habe ich aus dem Epheserbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 4 ausgesucht, die Verse 11 bis 16. Dort heißt es: Und Gott hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Soweit Paulus. Ich habe es zur Begrüßung heute schon genannt, liebe Gemeinde, dass die Predigtreihe dieses Jahr unter dem Thema Gemeinde, die weitergeht, steht. Das heißt, die nächsten 4 Wochen gibt es Impulse, Gedanken dazu, wie das gehen kann, wie das aussieht, voranzukommen. Heute unter dem Gedanken beteiligen statt konsumieren. Ich nehme an, dass euch in unseren Tagen zumindest das schon mal gehört hat, so Plattformen wie Netflix, Amazon oder zu sächsisch Amazon und Spotify bekannt sind. Das sind Großkonzerne, die jeweils ein Produkt geschaffen haben, damit man leicht an Filme, Musik oder Waren rankommt und dahin gelangt. Und zwar zu jeder Zeit, an jedem Ort. Außer man hat kein Internet, soll ja bei uns auch vorkommen. Aber im Normalfall geht es sehr oft. Und das ist bequem und viele Menschen, die nutzen das. Ein ähnliches Konsummodell hat auch die Kirche geschaffen. Wir nennen das Volkskirche. Volkskirche meint, dass durch die Taufe, dann aufgrund von Tradition, ich zu meiner Ortsgemeinde dazugehöre. Und Volkskirche meint meistens, dass das dann auch ein hoher Anteil an Menschen ist, also so 40, 50 bis 80% der Menschen gehören dazu. Oft, ich sage nicht immer, aber oft gibt es eine stille Abmachung zwischen denen, die da getauft werden, und ihrer Kirche. Ich lasse mich taufen, ich bezahle meine Kirchensteuer. Wenn es dazu kommt, sehr wahrscheinlich, dass ich mich konfirmieren lasse und besuche in der Regel 2 bis 3 Mal den Gottesdienst. Und das hat der Kirche über viele Jahrzehnte in Deutschland auch eine Stabilität verliehen. Große Gemeinden hatten die Möglichkeit, also gescheit Geld gekriegt haben, dann auch durch Mission und evangelistische Verkündigung Menschen zum Glauben zu rufen. Jetzt ist aber die Kultur im Westen Europas immer weniger christlich. Und wenn ich 2 bis 3 Mal im Jahr den Gottesdienst besuche, dann ist klar, dass ich ja auch von meiner Kultur und meinem Umfeld geprägt werde. Und wenn diese Kultur immer weniger christlich ist, dann sind es auch die Menschen, dass sie sich sonst wenig mit Glauben beschäftigen. Wir werden einfach vom Umfeld geprägt. Das ist erstmal so. Jetzt kommt aber ein Kritikpunkt an unserer Kirche als Institution, noch Organisation, weil bisher war ja die Idee, 1400 Leute gehören irgendwie zu einer Einheit, dann gibt es einen Pfarrer, ein bisschen Kantor, je nachdem wie es reicht, einen Gemeindepädagogen und Diakonen. Das Ganze funktioniert so lange, bis es 1 oder 2 Gemeinden gibt. So, inzwischen ist es aber ja so, dass du 3, 4, 5 Gemeinden hast, Tendenz steigend. Das Bild des Apostels Paulus vom Leib, von der Gemeinde, ist eines, dass es eine Gemeinschaft von Menschen ist, vergleichbar mit einem Körper, mit Teilen, jeder braucht sich gegenseitig und die Menschen kennen sich, sie begegnen sich und dieser Körper soll wachsen und erwachsen werden. Deswegen will ich unter drei Gedanken heute Morgen über das Thema Beteiligen statt Konsumieren reden. Das erste, berufen zum Beteiligen. Das zweite, zur Reife wachsen. Und das dritte, Wahrheit in Liebe leben. Das erste ist berufen zum Beteiligen. Das Schöne ist, Paulus fängt damit an, Gott macht nämlich der Gemeinde seiner Kirche Geschenke. Und eines davon ist, dass Gott Dienste und Ämter in der Gemeinde vorgesehen hat. Es werden 5 genannt im Epheserbrief: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und jedes Amt, jeder Dienst hat etwas von dem, was Gott für Gemeinde wichtig ist. Ich will mal 2 Dinge herausgreifen. Das eine ist, dafür stehen die Evangelisten, dass Gemeinde nach außen geht, mit Menschen über den Glauben spricht, die ihn noch nicht kennen. Evangelistisch, missionarisch wirksam ist. Dann gibt es Dienste, die eher nach innen wirken, zur Stärkung derer, die schon Christen sind, dass die ermutigt werden, dass die gelehrt werden, dass die getröstet werden. Ich finde den Gedanken spannend, dass Paulus schreibt, diese Dienste sind von Gott eingesetzt. Jetzt können wir nämlich kurz überlegen, wie setzen wir denn Dienste ein? Also wenn jemand ein Amt übernimmt, im Gottesdienst werden die vorgestellt, unter Handauflegung wird gebetet. Und Paulus sagt, das ist von Gott eingesetzt. Der gebraucht uns als Gemeinde, als Kirche. Wir müssen im besten Fall entdecken, wer hat denn solche Ämter und Dienste? Wie wollen wir die einsetzen? Wie sollen wir es ordnen? Aber es ist Gott, der einsetzt. Und warum gibt es diese Ämter und Dienste? Das geht nicht dann in erster Linie darum, wie viel verdienen die Geld, wie viel Ansehen und Prestige haben die, laden wir denn immer bei uns ein, hoffentlich kann der uns gut leiten, sondern es geht darum, dass diese Ämter und Dienste die Heiligen zurüsten. Das heißt, die Christen sollen ermutigt und gestärkt werden, in ihrem Glauben zu bleiben und darin zu leben. Denn Gemeinde ist der Ort, wo ich etwas empfange, nämlich den Glauben an Jesus, und wo ich aber gleichzeitig befähigt werde zum Dienst an vielen. Dass ich lerne, wie es beten geht und mich um andere zu sorgen. In dem Zusammenhang hat James Mellon, ein katholischer Priester aus Kanada, gesagt, was hindert in volkskirchlichen Strukturen den Wachstum zahlenmäßig, aber auch nach innen hin, so wie es Paulus hier beschreibt und gedacht hat. Und er sagt, ein Problem, das nennt er Klerikalismus. Das verhindert Wachstum. Ich will das erklären. Die Hauptamtlichen, in dem Fall sagt er, die Priester, Pfarrer, sind Kleriker und werden als Glaubensprofi bezeichnet. Also diejenigen, die predigen, die beten, die lesen in der Bibel. Und der Kleriker missbraucht seine Macht, ob bewusst oder unbewusst, indem er die Gemeinde am Wachstum hindert. So nach dem Motto, einer macht geistlich gesehen alles. Die Laien, das heißt nicht die Eingesetzten in diese Dienste, die dürfen mithelfen mal, wenn es passt und wenn es noch dazu reicht irgendwie, aber schon gar nicht mitgestalten. Und wenn da noch jemand Kritik übt, wird es gleichzeitig mit Ungehorsam gesetzt. Das funktioniert sozusagen von oben nach unten in dem Bild, aber gleichzeitig umgedreht, denn getaufte Christen, die schieben ihr geistliches Leben dem Profi zu. Der weiß das, was in der Bibel steht, der weiß, wie man glaubt, wie man das richtig macht. Da wird der Pfarrer, der Priester zum Chef statt zum geistlichen Leiter und Diener. Die Ämter sind dafür da, um zum Dienst zu befähigen. Und das ist der Haupthintergrund, sagt Mellon, für eine lebendige und missionarische Kirche. Und ich stimme ihm dazu, ganz einfach. Wenn man sagt, nur der Hauptamtliche in dem Fall missioniert, redet von Jesus, ne, dann ist das 1, 2, 3 Leute. Wenn das die ganze Gemeinde gemeinsam tun würde, an ihrem Ort, mit ihren Fähigkeiten und Gaben, lass uns heute 50, 60 Leute sein, hat das ja eine viel größere Kraft und Auswirkung, alleine schon zahlenmäßig, wenn Menschen anfangen, von ihrem Glauben zu reden und führen mit anderen zu beten. Berufen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist das Wachsen zur Reife. Es ist ja das eine, dass man sagt, es müsste irgendwas anders werden, und dann sagt aber keiner, was anders werden soll und wie das gehen soll. Deswegen braucht es auch als Gemeinde das Ziel, das wir vor Augen haben sollen. Und Paulus sagt, nennt hier 3 Dinge, die wichtig sind. Er sagt, zum einen braucht es eine Einheit im Glauben. Also dieses Gemeinsame wird betont, der gemeinsame Glauben an Jesus. Es braucht die Erkenntnis von Jesus. Also wer ist das? Wie ist er? Was tut er für mich? Und dann die volle Reife. Und das ist das Ziel von Gemeinde. Wenn man sagen würde, Gemeinde, das Ziel von Gemeinde ist, geistlich reif zu werden. Jeder, der getauft wird, fängt seinen Glaubensweg an, indem er auf den Namen von Jesus getauft wird. Man sagt auch, man kommt in Jesus hinein, man gehört zu ihm. Und wenn es viele sind, entsteht daraus eine christliche Gemeinde. Und egal wie alt du bist, an dem Punkt, an dem du getauft wirst, deinen Glaubensweg anfängst, bist du ein geistliches Baby. Es kann ja sein, du bist mit 60 getauft oder kommst da zum Glauben, dann bist du da ein geistliches Baby, obwohl du schon älter bist und vielleicht sogar Bart hast oder was auch immer. Du bist ein geistliches Baby. Der Klerikalismus und manche volkskirchlichen Strukturen haben dazu geführt, dass manche Christen ihr ganzes Leben lang geistliche Babys bleiben. Dass sie eben, indem sie mal getauft sind und dann tauchen die immer im Jahr irgendwo auf, beschäftigen sonst nie mit Glaubensdingen, nie Schritte im Glauben gegangen sind. Nie reife Schritte. Die Gefahr dabei ist sogar so groß, dass es sein kann, dass Menschen vom Glauben abfallen. Warum? Ich nehme mal das Bild dieses Babys. Babys sind uns vertraut, was die können und was die nicht können, auf. Und Paulus gebraucht das auch in dem Brief. Er sagt, geistliche Babys, die haben keine Unterscheidungskraft. Ein Baby kann zum Beispiel nicht unterscheiden, das, was mir vorgesetzt wird, ist es gut zu essen oder nee. Also es sagt sich, schmeckt es mir nicht, dann spuckt es vielleicht aus. Aber ob diese Nährstoffe, die da drin sind, ob das gut ist für mich, kann es nicht unterscheiden. Das, was du dem hinsetzt, ist es meistens. Geistliche Babys, die sind auch auf sich bedacht. Da ist noch nicht so der Blick für, es gibt andere Menschen, die auch wichtig sein könnten. Im positiven Sinne ist ein Baby ja egoistisch. Erstmal auf sich. Die Welt wird mit Stück für Stück größer. Das merkst du zum Beispiel, wenn diesem Kleinkind, Baby, jemand die Spielsachen wegnehmen will, dann ist das ziemlich schnell beleidigt, weil das sein Spielzeug ist, mit dem es jetzt spielen will. Und dann schreien die vielleicht und schlagen um sich. Manche Großeltern lachen schon. Babys sind auch nicht sehr ausdauernd in Dingen, die sie tun. Da fehlt einfach so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Nach 5 oder 10 Minuten muss das Nächste dran sein und hier und dort kaum Ruhe, kaum Stillsitzen. Und das kannst du jetzt auf den Glauben übertragen. Das ist bei geistlichen Babys so. Die haben eben noch nicht gelernt, dass es auch mal schwere Zeiten gibt, dass man wo durchhalten muss, dass man wo dranbleiben muss. Um zu geistlicher Reife zu gelangen, muss ich meine Bibel kennen und lesen. Der Weg des Glaubens ist ein schmaler Weg mit Herausforderungen. Und ich muss unterscheiden lernen, was tut mir denn gut im Glauben? Es bringt mich näher zu Jesus. Und was hält mich davon ab? Und geistliche Reife fällt nicht vom Himmel. Das ist ein Weg der Erziehung. Bei Kindern braucht es ja da auch Eltern und manchmal ein ganzes Dorf dazu, um jemanden zu erziehen, im Positiven. Ich glaube, als Gemeinde sind wir sehr gut drin, dass wir den Kindern das Evangelium sagen. Die, die hier in den Kindergottesdienst kommen, die zur Christenlehre kommen, wir haben Konfirmandenunterricht, junge Gemeinden, Jugendkreise. So bis 18 sind wir ganz gut. Wenn du da durchgelaufen bist, hast du viele biblische Geschichten gehört und hast das Evangelium kennengelernt. Du darfst auch Dienste schon übernehmen, lernst also, wie kann ich was. Aber wenn du da nicht dazugekommen bist, glaube ich, sind wir nicht sehr gut da drin, Menschen, die später zum Glauben kommen oder überhaupt dazukommen. Oder wenn Leute mit 18, 19 noch nicht so angedockt sind, Wege zu finden. Klar kannst du sagen, im Gottesdienst, ne? Aber es braucht, glaube ich, noch mehr. Also ich glaube, wir haben da Stärken in der Gemeinde, aber auch Schwächen, wo noch Wachstum möglich ist, um den Reifeprozess anzuschieben. Das Dritte, was Paulus sagt, wie geht es mit der Reife, das brauchen wir jetzt ein bisschen Substanz dazu, Wahrheit in Liebe zu leben. Das sind die beiden Begriffe, die Paulus nimmt, die vielleicht am stärksten sind. Wahrheit und Liebe stehen dafür, wie Gemeinde wachsen kann, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch die Menschen sollen geistlich reif werden. Ich habe da einen konkreten Menschen vor Augen, der mich beeindruckt hat mit theologischem Wissen, was der alles wusste, wie der seine Bibel kannte. Aber gelinde gesagt war das ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Der konnte immer andere Meinungen sehr schlecht stehen lassen. Der hat sich dann immer angegriffen gefühlt. Und er hat auch noch eine Gemeinde geleitet. Und ich habe immer gedacht, wenn du ein liebevolleres Herz hättest für Menschen, ihn zuhören könntest, dann würde das noch deinem Wissen und deiner Erkenntnis noch viel mehr Kraft und Vollmacht verleihen. Wahrheit ohne Liebe, die verletzt auch ganz leicht. Aber wenn der Liebe die Wahrheit fehlt, so einfach, wir haben uns mal alle lieb und es ist egal, was wir so denken und glauben, die verwässert. Das ist so wie so eine trübe Suppe, das schmeckt auch irgendwann nicht mehr. Das sind so zwei Zutaten, die Gemeinde braucht, Wahrheit und Liebe. Und in der Person von Jesus geht es immer Hand in Hand. Da konnte der Frau am Jakobsbrunnen sagen, du lebst in Ehebruch, deine Beziehung, das funktioniert so nicht, du bist da auf einem falschen Weg. Das tiefste Innere deiner Seele sehnt sich nach Liebe und Wahrheit und die findest du bei mir, wenn du willst. Oder die Frau, die sie hingestellt haben, auch beim Ehebruch ertappt, die Pharisäer, und dann, die wollen sie steinigen, der Jesus auch sagen kann, geh hin und sündige nicht mehr, ich verurteile dich nicht. In Barmherzigkeit und Liebe. Aber Jesus hatte auch keine Menschenfurcht, den Pharisäern die Stirn zu bieten und zu sagen, ihr seid unbarmherzig, wie ihr mit den Leuten umgeht. Ihr meint immer nur, das Wahre zu sagen, fangt mal bei euch selber an, tut Buße. Deswegen ist Ziel der Gemeinde, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sollen die Leute nicht an uns binden, sondern an Jesus. Ihn mehr und mehr erkennen und lieben. Und die Taufe ist der Anfang, unserem Herrn ähnlicher zu werden, aber nicht das Ende. Es ist nur der Anfangspunkt. Und wir brauchen für diesen Formungsprozess in Wahrheit und Liebe Gottesdienste. Wir brauchen, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir Lehre haben, dass wir das heilige Abendmahl feiern, Jesus in uns aufnehmen, das ist wie so ein Stoffwechselprozess, wieder und wieder, dass wir auch lernen, es reicht, wenn ich meine leeren Hände Jesus hinhalte, er macht sie voll. Ich brauche aber auch die anderen Generationen. Leute, ich will doch von Leuten wissen, die 80 Jahre sind, die 40 Jahre länger Christ sind als ich, von denen zu hören, wie ist es denn, Glauben durchzuhalten? Bis zum Ende. Wie ist es denn, Kinder erzogen zu haben im Glauben? Was sagst denn du, was hilfreich ist und was nicht hilfreich ist? Was hat dich getragen, aufgebaut, auch durch schwere Zeiten hindurch? Und ich will doch aber auch junge Leute haben, die so diese erste Begeisterung, diese erste Liebe von Jesus haben, die auch mal in der Gemeinde rumspringen zu irgendwelchen Liedern, denen es völlig egal ist, was die Leute so denken, weil die wissen noch nie, was man immer gemacht hat und was man nicht macht in der Gemeinde. Aber die so eine Liebe ausstrahlen und sagen, oh Jesus, alles. Noch nicht reif sind im Glauben, aber so eine erste Liebe haben. Und dann merkt man manchmal, da ist mir manches verloren gegangen. Da brauche ich auch wieder mal so eine neue Liebe. Das braucht es alles in Gemeinde. Jesus mein Ein und Alles. Und wir müssen lernen, dass das Evangelium von Jesus durch jeden und in jedem Lebensbereich durchbuchstabiert wird. Also wenn du als Eltern Kinder hast, wirst du andere Christen fragen, wie ist denn das mit der Erziehung? Ich habe hier Herausforderungen. Das ist auch anders, wenn du kleine Kinder hast oder Teenie-Kinder hast. Dass du in der Gemeinde andere Christen hast, mit denen du dich da zu diesem Thema unterhalten kannst. Da im Glauben wachsen kannst. Ich habe ja im letzten Jahr in unserer Gemeinde da auch für Ehepaare, so, die das durchgearbeitet haben, waren einige zusammen. Am 2. Februar wird es wieder so einen Schnupperabend geben für Ehepaare in Falkenbach. Herzliche Einladung dazu. Das ist kostbar und wertvoll, auch mal mit wenigen Ehepaaren zu reden. Es kann aber auch sein, es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die verwitwet sind oder alleinstehend, Single, und die sich darüber austauschen, was heißt denn das für mich, im Glauben zu wachsen, wo ich jetzt nicht immer Haufen Leute um mich habe. Wie geht das? Und du brauchst, um im Glauben zu wachsen und zu reifen, ein persönliches Leben im Glauben. So ganz einfache Sachen, vielleicht hast du die schon 10-mal gehört, aber du musst es lernen, die Bibel zu lesen, jeden Tag für dich. Und das ist dir, was im Glauben sagt. Das passiert ohne einfach. Wie geht das? Und jeden Tag zu beten für die Menschen in deinem Umfeld, für die Gemeinde. Du darfst den Blick gewinnen, dass die Kirche, die Gemeinde vor Ort nicht nur ein Dienstleister ist, sondern lernen, was sind denn meine Gaben, was ist auch meine Berufung. Ich muss doch nicht alles in der Gemeinde machen. Was ist meine Kraft, die ich einbringen kann? Und dann wächst der Leib, weil jeder das einbringt, was er bekommen hat. Das ist halt, Paulus geht davon aus, dass jeder Gaben bekommen hat. Die Gemeinde soll sie entdecken und beim Entfalten helfen, zum Aufbauen und Reifen. Zum letzten, praktische Anwendung, zum Reifeprozess, zum Reifeprogramm haben wir für die Fastenzeit etwas, was einige Männer aus Leipzig vor ein paar Jahren begonnen haben, die sagen, wir wollen die Fastenzeit, teilweise die verlängerte Fastenzeit. Die Fastenzeit geht ja Aschermittwoch los, dann 7 Wochen. Ich sage, wir machen das 10 Wochen, da festigt sich noch mehr. Wollen wir zusammen verbringen in einer kleinen Gruppe, weil es die auch braucht. Von maximal 6 Personen dort miteinander unseren Glauben teilen. Dieser Zeit fasten. Vielleicht Süßigkeiten essen, aber vor allen Dingen auch Medien. Die frei gewordene Zeit zum Bibellesen und Beten nutzen. Und dann jeden Tag noch so einen Zweierschaftspartner, eine zweite Person haben, mit der wir uns austauschen und einmal in der Woche in der Kleingruppe zusammen. Festgesetzter Zeitrahmen, begrenzte Zeit, aber doch gelebte Gemeinschaft in Austausch und Gebet. 6 Frauen haben das letztes Jahr mal ausprobiert, die waren völlig begeistert davon, haben gesagt, das brauchen wir wieder, das hat uns gut getan. Das verflüchtet sich dann vielleicht über das Jahr wieder, aber für diese Wochen war das gut. Auch das wird nächste Woche starten. Gemeinde ist ein Ort des Wachstums. Christus ist das Haupt und die Mitte. Wir sind berufen zur Beteiligung, zum Wachstum und Reifen und zur Wahrheit in Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.